ARD. Eine Schule der Menschenfreundschaft. Das könnten wir doch auch heutzutage gut gebrauchen, oder? Der Name stammt jedoch aus dem 18. Jahrhundert. 1774 wurde das Philanthropien in Dessau gegründet. Die Idee dazu hatte der Pädagoge, Schriftsteller und Theologe Johann Bernhard Basedow. Vor 300 Jahren wurde er geboren.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Also Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Also habe ich das jetzt ein bisschen zu harmoniebedürftig irgendwie formuliert, mein Wunsch nach Weltfrieden. Also ist das wirklich, sag ich mal, wenn man das hört, Schule der Menschenfreundschaft, ist das was, was man reinprojiziert von zu Hause? Und ich höre schon bei dir raus, war es nicht. Also es ist schon so ein bisschen die Grundidee hinter dem Philanthropinum in Dessau gewesen. Ja?
Also hier sollen Kinder und Jugendliche zu Männern erzogen werden.
Weil also wirklich nur Männer, ja.
Wirklich nur Männer zu Männern erzogen werden. Verantwortungsbewusst, ans Gemeinwohl denkend, vernünftig, tolerant, alle diese Qualitäten.
Wunderschönen Werte vor allen Dingen. Und damit, wenn ich mich recht erinnere, ich meine, wir sind im 18. Jahrhundert, 1774 wird es gegründet. Das heißt, wir sind im Geist der Aufklärung.
Auf jeden Fall. Also das Philanthropinum steht unter der Vedenflagge der Aufklärung.
Wunderbar. Und da muss ich aber trotzdem kurz fragen, weil Johann Bernhard Basedow, wenn ich an die großen Aufklärer denke, die mir jetzt so in der Schulzeit oder auch in der Uni irgendwie über den Weg gekommen sind, tatsächlich habe ich mich jetzt an Basedow nicht so sehr erinnert. 300. Geburtstag, haben wir schon gesagt. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für, klar, die, die es wissen, die werden jetzt sich bestätigt fühlen und können dich jetzt so quizzen. Aber für die, die vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten, vielleicht erzähl noch mal ganz kurz, wer war Basedow und vor allen Dingen, wie kommt er nach Dessau?
Also in seiner Zeit ist erstmal Basedow wirklich ein Star. Ein sehr berühmter Mann. Vor allem ist er auch in der Lage, das Seinige dazu zu tun. Also er hat auch ein gewisses Talent, laut aufzutreten, würde ich mal sagen. Ja. Geboren wird er, da haben wir ja auch einen Grund zu feiern in Dessau dieser Tage. Also ist ja nicht bloß, dass das Philanthropinum vor 250 Jahren gegründet wurde. Johann Bernhard Basedow wird 300 und zwar am 11. September. Das heißt also, ist er gerade geworden. Und er wird als Sohn eines Perückenmachers geboren, studiert dann Theologie in Leipzig und in Kiel, wird Hofmeister im Holsteinischen, geht nach Dänemark, eckt durchaus an mit seinen Ansichten, verliert Posten, kriegt auch dann später in Altona Schwierigkeiten. Das ist auch noch dänisch zu dieser Zeit, das darf man nicht vergessen.
Also Dänemark ist gar nicht so weit weg. Wir denken jetzt an Dänemark irgendwie gefühlt Kopenhagen, aber eigentlich ist er jetzt für unsere heutigen geografischen, sag ich mal, ist er gar nicht so weit weg. Okay.
Naja, genau. Also er ist schon...
Also, stimmt.
Wie gesagt, das ist ja dann schon der zweite Posten, den er da hat. Und wie gesagt, ist ein sehr namhafter Mann, aber auch gerade so ab 1768, würde ich sagen, ist es dann so, dass dann seine Bücher ein ganz großes Publikum erreichen. Aber er hat schon vorher mit seinen Schriften Diskussionen ausgelöst. Und dann ist es so, dass er also mehrere Optionen hat. Und letztendlich ist wohl die spannendste Offerte die von Leopold III. Friedrich Franz, dem Fürsten von Anhalt-Dessau.
Aha, okay, also da fühlt er sich ein bisschen auch gekitzelt, also quasi herausgefordert. Es entsteht das Philanthropin. Aber es war vielleicht auch gar nicht zuerst ganz klar, was da entsteht, oder wurde er schon mit dem Plan geholt, bau mir eine Schule?
Es ist noch nicht ganz klar zuerst, um was es eigentlich geht. Es ist noch ein bisschen vage, glaube ich, am Anfang. Also es geht schon mehr darum, dass Basedow als Berühmtheit nach Dessau kommt. Ich meine, er ist Pädagoge und da liegt auf der Hand vielleicht, was man mit ihm machen kann.
Also Basedow soll nach Dessau kommen. Genau das ist die große Überschrift quasi. Der Fürst von Anhalt-Dessau möchte also etwas bewegen in seinem Fürstentum, pädagogisch, weil wenn er sich da so einen Star mit ranholt, was genau jetzt nun entsteht und die ganze Geschichte, die hören Sie in unserem Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Ein Mann sucht das Philanthropinum oder auch Philanthropien in Dessau auf. An einem spätsommerlichen Septembermorgen um 1780.
Kurz nach 9 Uhr, also eine Stunde nach Unterrichtsbeginn, war ich vor der Schule. Zunächst begegneten mir etwa 20 Jungen im Alter zwischen 8 und 12 Jahren. Sie hatten nicht, wie allgemein üblich, frisierte und gepuderte Perücken und steife Kleider an, sondern trugen rundes, abgeschnittenes Haar, offene Kragen, einfache graue Jacken mit blauen Aufschlägen und Kragen. Auf den Köpfen hatten sie leichte, weiße Hüte mit einem blauen Band. Zwei junge Männer, in gleicher Weise gekleidet, waren bei ihnen. Ich hielt sie für Lehrer, obwohl sie auch ältere Brüder von Schülern hätten sein können. Lehrer und Schüler waren gerade beim Ballspiel.
Diese Szenerie stammt aus einem Text von Hanno Schmidt. Der Bildungshistoriker ist Jahrgang 1942. Ganz offensichtlich hat er diese Reise nicht unternommen. Keineswegs aber ist sein Text Fiktion im eigentlichen Sinn. Denn jede seiner Aussagen über die philanthropische Musterschule könne belegt werden, betont der Verfasser. Und so betritt Schmidt im Geiste gemeinsam mit dem Pädagogen Christian Heinrich Wolke ein Klassenzimmer.
Als erstes fiel mir auf, dass die 12 Schüler, die so zwischen 8 und 12 Jahre alt sein mochten, noch nicht auf ihren Bänken saßen. Basedow, der Schulgründer, war gegen den absolutistischen Schulzwang und hatte den Schülern das Stehen, Gehen und Bewegen während des Unterrichts in dem pädagogischen Grundsatzprogramm der Schule erlaubt. Nur zum Schreiben, Zeichnen und Lesen sollten die Schüler sitzen.
Eröffnet wird das Philanthropinum zu Dessau, dessen Geschichte nicht allzu viele Jahre umfassen wird, 1774, als Bildungseinrichtung und als Geburtstagsgeschenk für den Sohn von Leopold III., Friedrich Franz, Fürst von Anhalt-Dessau. Der Autor und Dramaturg Andreas Hilger betont, dass das Philanthropinum ein
wesentlicher Teil dieses großen Reformwerks war, was wir hier in Dessau-Wörlitz haben und was natürlich ein unschätzbares Erbe ist einfach. Und was dieser Fürst in seinem kleinen Fürstentum versucht hat, ist ja auch so ein Weltentwurf. Und da hat Pädagogik in verschiedenen Formen immer eine große Rolle gespielt. Es gab ja die kalkografische Gesellschaft, die zum Beispiel eben versucht hat, bildende Kunst unters Volk zu bringen. Und es gab die Buchhandlung der Gelehrten, die versucht hat, den Autoren irgendwie zu ihren Rechten zu verhelfen und Bücher zu verlegen. Dessau war ein Hotspot der Verlagstätigkeit in der Zeit von Leopold III., Friedrich Franz.
Nicht zu vergessen, das Philanthropinum dient auch repräsentativen Zwecken. Denn mit ihm schmückt nun ein sehr bekannter, reformbegeisterter Pädagoge das Fürstentum. Der Gründer des Institutes, Johann Bernhard Basedow. Ein Name mit großer Strahlkraft.
Der hat vor allen Dingen seit 1768 schon große Schriften verfasst, ein Methodenbuch. Er möchte halt eigentlich die ganze Bildung auf einen neuen Sockel stellen. Und das findet das Interesse des Fürsten. Er fängt an, 1771 ihn direkt anzuschreiben und sie kommen einander überein und Basedow siedelt nach Dessau über. Es geht schon darum, das Schulwesen hier irgendwie im Sinne Basedows zu verbessern.
Erläutert der Bildungshistoriker Michael Rocher, Kurator der Ausstellung Old School oder Avantgarde. 250 Jahre Philanthropien Dessau, alte Schule neu erzählt, die am 26. September im Museum für Stadtgeschichte in Dessau-Roßlau eröffnet wird. Welchen Stellenwert Basedow für die Zeitgenossen besitzt, wird in einer Mitteilung aus dem Jahre 1791 offenbar. Da heißt es im Archiv für Erziehungskunde, seit
Basedow für die Erziehungskunde so kräftig schrieb und so tätig und glücklich wirkte, ist sie gewissermaßen eine Lieblingswissenschaft unserer Zeitgenossen, ja sogar der feinen Welt geworden, worüber unendlich viel gesprochen, geschrieben, gelesen, resoniert und deresoniert wird. Daher sind auch selbst Romane und andere Modeschriften voll davon. Sonst ist in mehreren Jahrhunderten wohl nicht so viel Brauchbares über Schulen und Erziehung geschrieben worden, als in den letzten 20 Jahren darüber zum Vorschein gekommen ist.
Die konkreten Anfänge in Dessau allerdings, die wirken von heute aus betrachtet eher bescheiden.
Am 27. Dezember 1774 wird in einem kleinen Kreis, in einem auch kleinen Gebäude, das Rautenstocksche Haus, quasi ein offizieller Gründungsakt vollzogen, dieses Philanthropiens, das zu diesem Zeitpunkt aber, also es hat keine Schüler. Also es gibt zwei Kinder Basedows, es gibt ein paar Menschen vom Hof in Dessau, es gibt vielleicht ein, zwei auswärtige Schüler. Das ist das, was am 27. Dezember erstmal offiziell gegründet wird. Aber es geht halt eigentlich weniger um die interne Schule, sondern es geht darum, ein Signal nach außen zu setzen. Es ist natürlich schwierig, irgendwie heutzutage nachzuvollziehen, aber es gibt halt in dem Sinne noch keine wirkliche Schule. Es gibt keinen festen Lehrplan, es gibt keinen festen Unterricht, es gibt stundenweise Fächer. Es hat keine Struktur, noch nicht. Also es ist eine völlig offene Form noch in dem Moment.
Nicht nur Schüler sollen hier etwas lernen.
In der Zeit, und das ist vielleicht ganz erfrischend, in der Zeit ist es immer so, dass Lehrerseminare immer an der Ausbildung am Schüler stattfinden. Der Vergleich mit dem Uniklinikum würde halt vielleicht ganz gut passen. Es geht immer darum, die Lehrer wirklich direkt in der Praxis auszubilden. Also man gründet diese Schule als beides. Man gründet die Schule als Schule, die aber sofort auch eine Lehrerausbildung beinhaltet.
Bei den Verhältnissen vom Dezember kann es am Philanthropinum nicht bleiben. Dies würde für die Schule der Menschenfreundschaft den raschen Untergang bedeuten. Dass Basedow ein ausgezeichneter Werbestratege ist, ist davon Vorteil. Aber natürlich locken vor allem die Idee und der Zweck der Einrichtung. Ganz im Sinne der Aufklärung sollen hier Kinder und Jugendliche zu vernünftigen, toleranten, auch religiös toleranten, arbeitsamen, selbstlosen Menschen erzogen werden, die die Gemeinschaft im Blick haben. Schon in seiner Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende Männer über Schulen, Studien und ihren Einfluss in die öffentliche Wohlfahrt von 1768 notiert Basedow emphatisch:
Ihr vernünftigen Patrioten des menschlichen Geschlechts und der Staaten, ihr seid mit mir einig, dass die Glückseligkeit des Staats von der gemeinen Glückseligkeit der Bewohner nicht unterscheiden sei, dass diese Glückseligkeit mit der öffentlichen Tugend in Proportion stehe, dass die öffentliche Tugend von der gewöhnlichsten Erziehung aller und von dem Unterrichte derer abhange, welche in den vornehmeren Ständen die Sitten und das Schicksal der übrigen bestimmen werden. Ihr seid mit mir einig, dass das Wesen der Schulen und Studien das brauchbarste und sicherste Werkzeug sei, den ganzen Staat nach seiner besonderen Beschaffenheit glücklich zu machen oder glücklich zu erhalten.
Obwohl immer wieder zu lesen ist, der Stand habe beim Besuch des Philanthropinums keine Rolle gespielt, arme Kinder tauchen an dieser Bildungseinrichtung nicht auf. Dafür ist der Aufenthalt viel zu kostspielig.
Der Sinn und Zweck, und das wird jetzt viele erstmal so ein bisschen erschrecken, ist eben nicht Menschenfreundschaft und auch nicht die Bildung für alle, sondern tatsächlich eine kleine Gruppe, und zwar die gesellschaftliche Elite, zu verändern. Das ist ein großes Ziel in der Aufklärung tatsächlich. Genau hier im Jahr 1774 und die Richtung, die Basedow vertritt, da geht es darum, die Elite zu verändern. Und dafür ist diese Schule gedacht. Es gibt ja auch viele Lehrer, die nochmal ein anderes Konzept vermitteln. Ne? Also es ist halt ein Sammelbecken, das sich hier verbindet. Sollte man auch betonen, ist wichtig.
Weitere Reformpädagogen kommen. Die Schüler werden mehr. Nicht zuletzt, weil sich namhafte Persönlichkeiten für das Philanthropinum verwenden. Etwa Immanuel Kant.
Es ist vergeblich, dieses Heil des menschlichen Geschlechts von einer allmählichen Schulverbesserung zu erwarten. Nicht eine langsame Reform, sondern eine schnelle Revolution kann dieses bewirken. Und dazu gehöret nichts weiter als nur eine Schule.
Das Dessauer Erziehungsinstitut, an dem es sehr viel körperlichen Unterricht gibt. So führt eine direkte Linie vom heutigen Sportunterricht zu den Leibesübungen am Philanthropinum.
Es gibt auch noch eine zweite praktische Form. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber in der damaligen Zeit war für die Elite total normal, Handwerksunterricht zu nehmen. Also die haben unterschiedliche Sachen gebaut, gedrechselt wurde. Es wurden Modelle gebaut oder optische Geräte wurden gebaut. Ist Wahnsinn. Diese mechanische Arbeit war ein wichtiger Grundbaustein dieser Pädagogik. Aber die ist zeitgenössisch. Also die gibt es auch in ganz vielen anderen Schulen. Genau.
Die Naturwissenschaften, Mathematik, Musik und Tanz, all das wird vermittelt. Sprachen spielen eine gewichtige Rolle.
Es geht um aktive Sprachbeherrschung des Französischen. Es geht um aktive Sprachbeherrschung des Lateinischen. Es wird auch ein bisschen Englisch unterrichtet. Das ist sehr revolutionär für die Zeit tatsächlich. Es geht immer darum, innerhalb der Schulzeit die spätere Anschlusszeit in der Ausbildung, also die nähere Ausbildung in Berufen, zu verkürzen.
Dabei soll das Wissen durch die Lehre lebensnah weitergegeben werden.
Nicht Grammatik, nicht Theorie oder Bücher, die verstaubt sind und niemand versteht oder die schwer zu vermitteln sind für Schüler. Keine Dogmen, sondern lebensnah. Also die Schüler müssen möglichst alles selber probieren. Sie müssen sprechen anhand von Bildern, sie müssen aber aktiv sprechen.
Für den Schulgebrauch fertigt Basedow ein Buch, an dem er über Jahre sitzt. Er nennt es Elementarwerk.
Das Elementarwerk hat in diesem Jahr auch Jubiläum, ist auch 250 Jahre alt, ist ein Buch oder ein Sammelband, das Wissen versammelt, was man haben sollte, worüber man verfügen sollte. Zum einen für Lernende in der Zeit des 18. Jahrhunderts, des späten 18. Jahrhunderts und zum anderen eben auch für Lehrende. Also es ist ein Buch, was sich gleichermaßen an Eltern und Erzieher, aber eben auch an Schüler richtet und was Naturkunde enthält, was Geografie enthält, was eben auch Völkerkunde enthält und was tatsächlich sehr bemerkenswert ist, weil es eben zum Beispiel einen großen Toleranzbegriff auch lehrt. Also es gibt da eben auch kluge Sätze über Synagogen, die man leider dann in der späteren deutschen Geschichte nicht berücksichtigt hat, dass die nämlich genauso zu achten sind wie Kirchen.
Als Partner bei diesem Projekt gewinnt Basedow den sehr gefragten Grafiker und Illustrator Daniel Chodowiecki. 100 Kupfertafeln aus 269 Einzelbildern erschafft er für das Elementarwerk.
Man hat so das Gefühl, dass das im Dialog eigentlich entstanden ist, weil Chodowiecki tatsächlich auch Bildmotive entwirft, auf die Basedow direkt Bezug nimmt. Das ist also wirklich sehr, sehr spielerisch auch miteinander verbunden. Das ist eben auch ein Beispiel für die Anschaulichkeit, mit der unterrichtet werden soll. Es gibt dann auch von Schülern so Sätze, die sagen, uns wurden dann irgendwann die Bilder wieder weggenommen, damit wir nicht zu viel in den Bildern rumgucken und möglichst auch noch ein bisschen Texte lesen. Die Bilder sind auch nicht integriert, das ist halt ein eigener Bildteil. Und dann kann man da wahnsinnig viel auch heute über Sittengeschichte ablesen.
Die Schüler am Philanthropinum, sie werden bewertet. Selbstverständlich wird der eine oder die andere sagen, ist doch heute genauso. Aber das System unterscheidet sich doch sehr von dem heutigen.
Es gibt keine Klassen. Es gibt auch eigentlich keine wirklichen Prüfungen. Es gibt später am Philanthropien Klassen, aber davor wird quasi kein Schüler nach Leistungen oder nach Kompetenzerwerbs bewertet. Was es aber gibt, und das ist am Philanthropien sehr wichtig, ist quasi eine Art moralische Prüfung, wenn man so will. Also quasi nur die charakterliche Seite der Prüfung.
1777 wird ein Meritensystem eingeführt. Emsiger Fleiß, gutes Betragen, vorzügliche Aufmerksamkeit werden mit Billets belohnt. Hat man 50 davon zusammen, wird auf der Meritentafel, die sämtliche Schüler des Erziehungsinstituts auflistet, vor großem Publikum ein sogenannter goldener Punkt eingeschlagen. Ein vergoldeter Nagel.
Es wurde am Anfang auch überlegt, negative Nägel zu schlagen. Also diese Tafel hat zwei Seiten, dass man quasi auch schlechtes Verhalten direkt zeigt. Und das wird relativ schnell abgeschafft. Es geht eigentlich dann nur noch darum, zu belohnen. Und die interne Kritik bei vielen Philanthropen ist dann, na gut, aber was belohnen wir jetzt hier? Wir belohnen ja letztendlich nur noch, dass Leute irgendwie so sich gut verhalten äußerlich, aber eigentlich innerlich vielleicht total verdorben sind.
Bis 1784 ist dieses System sehr wichtig. Danach verliert es an Bedeutung. Einem Bewertungssystem müssten sich streng genommen auch die Lehrer unterziehen. Heftige Kämpfe um die Schulstrukturen werden ausgefochten, um Hierarchien, um Mitspracherechte. So massiv, dass Lehrer flüchten und die Schule etwa schon 1777 im Chaos zu versinken droht. Und Basedow selbst ist eben nicht nur der reformfreudige Innovator. Der Pädagoge streitet viel, vergrätzt Kollegen, kann mit Kritik nicht umgehen und neigt zu falschen Versprechungen. Als er 1778 als Direktor endgültig das Handtuch wirft, nachdem er sich bereits zuvor einmal von seinem Amt zurückgezogen hat, zeigt er sich als fehlgeleiteter Pädagoge?
Der sich zurückgesetzt fühlt, der seine Eitelkeit so ein bisschen verletzt fühlt von seinem Nachfolger Wolke und der halt die ganze Zeit öffentlich gegen diesen Wolke stänkert, könnte man sagen. Und das eskaliert 83 und dann gibt es eine Schlägerei hier in einem Wirtshaus mit einem anderen Lehrer und das wird öffentlich, publik. Das geht durch die ganze zeitgenössische Öffentlichkeit und an dem Moment ist die Schule öffentlich verbrannt.
Das Image ist futsch. Das Interesse sinkt, die Schüler bleiben aus. Es sind zu wenig, die das mittlerweile im Palais Dietrich untergebrachte Philanthropinum besuchen. 1793 wird die Schule aufgelöst. In einer Zeitschrift findet sich eine entsprechende Verlautbarung.
Die heißt Nachricht für die Freunde des Erziehungsinstituts zu Dessau. Und da wird geschrieben, dass das Institut in der Form nicht weiter fortgeführt wird. Es soll Nachfolgeinstitute geben. Ursprünglich wird in dieser Verlautbarung gesagt, 4 Nachfolgeinstitute, davon werden aber nur 2 tatsächlich umgesetzt.
Sagt Frank Kreisler, Leiter des Stadtarchivs Dessau-Roßlau. Heute gibt es dennoch ein Philanthropinum in Dessau, das Gymnasium Philanthropinum. Die Schule macht in ihrer Geschichte so manche Veränderungen durch, ist mal Oberschule oder erweiterte Oberschule. Und sie residiert nach dem Zweiten Weltkrieg im Palais Dietrich, wie das historische Philanthropinum. In dieser Zeit erwirbt sie ihren Namen. Nicht die einzige Verbindung zu Basedow und Co.
Wir sehen uns als modernes Philanthropinum, eine moderne Schule der Menschenfreundschaft, dass wir versuchen, die Sprachen, so wie er das also wollte, auch den Kindern nahezubringen und selbstverständlich eben auch die Dinge von der Natur zu lernen.
So die Schulleiterin Astrid Bach.
Ich finde es erstaunlich, dass der Name Philanthropinum, Schule der Menschenfreundschaft, weitergeführt wurde, natürlich mit Unterbrechungen. Und wir beziehen uns natürlich in unserem Schulprogramm schon auf einige Zitate aus seinem Elementarwerk. Und ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Dinge, die auch in die heutige Zeit hervorragend passen. Auch wenn man ihn mal zitiert, stellt man fest, hat sich da überhaupt was geändert bei den Lehrern und bei der Ansicht auf Bildung? Das ist, glaube ich, schon ein Erbe, was man fortführen kann. Aber es gibt natürlich auch andere Seiten, die man nicht unter den Tisch kehren darf, ganz klar.
Ist das Dessauer Philanthropinum des 18. Jahrhunderts nun ein gescheitertes Projekt? Geht man allein von der reinen Dauer seiner Existenz und der Gründe für sein Ende aus, muss man die Frage bejahen. Jedoch, es weckt in seiner Zeit Zuspruch, Interesse, Neugier und provoziert die Gründung zahlreicher ähnlicher Einrichtungen. Bis heute ist es ein wichtiger Bezugspunkt geblieben, nicht nur für die Pädagogik, wegen des lebensnahen, an der Praxis orientierten Unterrichts oder der hier vermittelten Betonung der Toleranz. Welch entscheidende Bedeutung der Toleranz zukommt, das beweist letztendlich die viel zu kurze Geschichte des Philanthropinums selbst.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Johann Bernhard Basedow und das Philanthropinum oder Philanthropin in Dessau, wie wir heute gelernt haben. Also, wenn man es übertreiben möchte und in Superlativen reden möchte, könnte man sagen, vielleicht ein Meilenstein in der Geschichte der Pädagogik. Man kann es aber auch ein bisschen kleiner spielen, aber trotzdem ein unglaublich wichtiges Projekt damals.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Auch eigentlich heute noch von der Idee her.
Mhm. Also, was ich ja zum Beispiel schon wieder sehr interessant finde, dass er diese Schule der Menschenfreundschaft gründet, was ich ja persönlich auch sehr, sehr bemerkenswert finde, dass er es tut.
Ja.
Aber dann hadere ich wieder so ein bisschen mit ihm, weil er dann sagt, naja, alle Menschen sind damit eigentlich nicht gemeint. Also
ja.
Die Kinder armer Eltern werden nicht ins Boot geholt. Das war für mich tatsächlich auch eine Enttäuschung bei meiner Recherche, als ich hier losgezogen bin. Weil irgendwie hatte ich ein anderes Bild von diesem Philanthropinum gehabt. Und dass es dann so eine Dinge wie hohes Schulgeld gibt und sowas, das sind so Sachen, wo ich dann doch so ein bisschen enttäuscht war.
Dass halt dann doch irgendwie in einer gewissen Weise diese Klassengrenze bleibt oder Standesgrenze damals.
Ja, obwohl man ja, wenn man liest, dann steht ja immer, der Stand spielt keine Rolle an dieser Schule. Und ich meine, offenbar ja doch.
Ja, irgendwo. Wahrscheinlich der Stand zwischen Adel und reichen.
Ja, wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Pädagogen auch mit unterschiedlichen Konzepten, die dort lehren. Das darf man nicht vergessen. Aber wie gesagt, Kinder armer Eltern kamen dort nie hin.
Genau, und Frauen ja auch nicht. Genau, Frauen auch nicht. Obwohl Basedow, da blieb er in den Rollenklischees dieser Zeit. Da ist er quasi nicht ausgebrochen. Aber er hatte ja auch selbst Kinder und darunter ja auch eine Tochter. Und die hatte ja auch eine Bildung genossen. So, ne? Aber das stimmt. Also der Begriff, verstehe ich dann irgendwie auch, warum du enttäuscht warst. Also ja klar, hohes Schulgeld. So, ne? Dann sind es plötzlich irgendwie nur dieselben Leute aus demselben Stand oder Reich, musste man auf jeden Fall sein. Aber, und kann man, glaube ich, nicht genug unterstreichen, wie besonders das war, dass er wirklich gesagt hatte, konfessionsmäßig.
Das
ist es offen. Also, dass Katholik, genau, oder du bist Protestant, oder auf jeden Fall, und das ist ja bei Basedow ganz wichtig, dass er sagt, die Juden, die können auch kommen und die sind nicht ausgegrenzt aus dieser Gesellschaft und auch in ihrer religiösen Praxis nicht. Also, da war dann wiederum Raum im Philanthropinum.
Da war Raum, ja. Also das Gros, was dort zur Schule ging, das war protestantisch. Katholiken waren sehr viel weniger. Also prinzipiell ist eher wichtig an dieser Schule, dass gesagt wird, die Schule ist interkonfessionell. Hier sollen Protestanten lernen, hier sollen Katholiken lernen, hier sollen Juden lernen dürfen. Und alleine dieses Verhältnis zum Judentum ist ja was ganz Besonderes in der damaligen Zeit, weil, wie wir ja beide wissen, waren Juden damals nicht wohl gelitten. Und
sehr ausgegrenzt auch, also genau.
Und später wurde es nicht besser, wie wir bedauerlicherweise wissen. Und insofern ist natürlich der Basedow schon ein sehr, sehr progressiver Mann. Das sieht man ja nicht bloß an seiner Konzeption für die Schule, sondern das sieht man halt auch an seiner Biografie.
Genau, in Hamburg zum Beispiel war es ja eine Sache, die ihn ja wirklich immer gestört hat, dass die so ausgegrenzt waren. Und er ist ja auch in der Synagoge gegangen, was ja auch ganz besonders war. Und in dem Elementarwerk Türkische Tradition beschreibt er auch sehr wohlwollend und sehr tolerant und sehr gut. Aber das Elementarwerk, eigentlich macht er damit ja ein Schulwerk, wenn man es so nennen kann, oder ein pädagogisches Werk, was er sich damals selbst gern gewünscht hätte.
Es ist ja auch ein Kunstwerk, es ist ja nicht bloß ein Bildungswerk, es ist aufgrund der Illustration, es ist ja vor allem auch ein Kunstwerk, das man sehen muss.
Genau, und es wird unglaublich gut aufgenommen, das fand ich auch schön. Ich habe ein bisschen recherchiert und gut, das ist natürlich dann die Zeit der Aufklärung, aber da kann man halt so ein bisschen, da kann man schon ein bisschen jetzt ein Name-Dropping machen. Also es kommt gut an, nicht wahr? Also Kant ist begeistert, könnte man jetzt sagen, okay, ist nicht überraschend, oder?
Der ist überhaupt vehementer Verfechter des Philanthropinums, ja.
Genau, es passt ja auch genau, wie du sagst. Das ist ja, passt ja wirklich. Also Kant ist begeistert. Goethe lobt quasi Basedows große Geistesgaben, wo er auch sagt, mit denen er die Jugend zu einer frischeren Weltanschauung führe. Also man merkt, da ist große Unterstützung da. Auch Herder hat
was
sich...
Was mich überrascht.
Das überrascht dich, ja?
Weil ich habe Bild mir ein, ich hatte in irgendeinem Kontext was... eher Negatives.
Vielleicht fand er ihn als Person nicht so nett.
Das wäre nicht so überraschend. Ja.
Aber er hatte tatsächlich auch mal geschrieben, über seinen pädagogischen Mitstreiter hatte Herder mal geschrieben, euch eifere ich nach. Wer weiß, vielleicht hat sich das dann nochmal geändert. Ja, also die Unterstützung ist groß und es gibt so eine Art quasi, ja, diese aufgeklärte europäische Elite, die, was jetzt dieses Elementarwerk angeht, ja, ich meine, das muss ja auch erstmal gedruckt werden und alles. Ne? Und da sind schon echt große Namen mit dabei, die das mit unterstützen und gut finden. Wohingegen wir jetzt...
Naja, bei diesem Elementarwerk ist ja auch wieder so eine Sache. Das ist ja beispielsweise ein Beispiel für das sagenhafte Talent von Basedow, Finanziers zu finden.
Aha.
Also auch in eigener Sache zu werben. Also er lässt sich ja das quasi durch die finanzieren. Es gibt ja da diese Riesenliste von seinen Unterstützern, die er rumreicht. Und das ist ja
so
nachher
600,
quasi,
über 600.
Das ist ja Katharina die Zweite ist da drauf. Da sind andere Größen drauf.
Fürsten, Adlige, ne?
Ja,
Geistliche.
Die sind drauf. Er schafft ja da quasi so eine Art Druck. Das heißt, wer da nicht mehr drauf ist, der gilt ja als unpädagogisch und völlig unintegrer in solchen Fragen. Also der kann ja überhaupt gar nicht, der ist eben nicht mehr...
Du willst da schon rauf auf die Liste.
Das ist quasi der zumindest der pädagogische Finanzadel, könnte man ja so sagen.
Ja, die quasi die aufgeklärte europäische Elite, ja, also gehörst du dazu? Stehst du im quasi, also unterstützt du mit und stehst auf dieser Liste. Ja,
also,
das ist spannend.
Wie gesagt, er hat einfach keinen Bock, diese Illustration zu bezahlen. Und sagt, warum soll er das selber machen?
Wahrscheinlich.
Also, kann er jemanden finden, der es für ihn tut. Und dann ist er halt. Und wie gesagt, da ist er wirklich ein Genie, was so Werbung angeht, PR angeht, lautstark an einer Sache geht, ist er echt gut. Und es ist ja überhaupt nicht schlecht, gerade wenn er solche Vorhaben anstößt. Ich meine, wenn jemand ein Ideal verfolgen möchte mit dieser Schule zum Beispiel, das ist ja das Beste, was ihm passieren kann, dass er so ein Talent mit hat.
Und das ist jetzt wieder interessant, wo, sag ich mal, diese große Aufmerksamkeit ist, die er auch generieren kann. Aber ganz am Anfang, wie du es ja auch in deinem Feature also gesagt hast, dass ja am Anfang in der Schule noch gar nicht so viele Schüler sind. Das ist ja quasi eine Handvoll, oder?
Ich sag mal so, es sind definitiv nicht viel, aber es ist ganz witzig, weil ich gerade innerhalb meiner Recherchen gelernt habe oder bemerkt habe, dass dort die Zahlen durchaus unterschiedlich sind, die man dabei findet. Das ist mal ganz interessant. Das findet man übrigens oft in dieser ganzen Thematik. Gibt es immer wieder so Kleinigkeiten, wo man immer wieder feststellt, naja, das steht da, das steht da anders, das steht da anders, das steht da anders. Finde ich sehr spannend, nebenbei gesagt. Weil es allerdings auch die eigenen Recherchen behindert.
Klar, also man muss da ein bisschen gucken, aber es waren jetzt, genau, der Ansturm war jetzt nicht so groß oder der Kreis der Auserwählten, sage ich mal, wäre jetzt auch nicht so riesig. Schön fand ich die Idee, dass auch gleich, und das auch gerade für damals, wenn man sich das nochmal überlegt, im Unterricht, dass es nicht so strikt war, jetzt sitzen, sondern dass auch in bestimmten Momenten quasi gehen möglich war. Also das fand ich auch schön, wenn man sich überlegt, dass dann ja trotzdem Schule später wieder unglaublich restriktiv wird. Und es wird nicht nach Leistung. Ne? Also Leistung und dieses...
Das klingt eigentlich sehr modern, oder?
Klingt irgendwie modern, dass man jetzt die Noten gar nicht, dass das jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Also jedenfalls nicht am Anfang.
Das ist auch spannend, diese Meritentafel zu sehen. Das ist ein Riesending. Also,
ja, dann, echt, ja?
Ja, wirklich ein Riesenteil.
Also riesig, riesig.
Ist wirklich jetzt sehr Hände, groß.
Meter.
Ja. Ist einfach groß.
Ja.
Sehr groß. Wer es sehen will, muss sich ja bloß ins Museum für Stadtgeschichte nach Dessau bewegen. Da kann er sich das auch mal anschauen. Also es gibt dann auch diese helle Seite und die dunkle Seite. Und ich fand es auch interessant, weil ja auf der hellen Seite quasi die positiven Nägel eingeschlagen werden sind. Und auf der dunklen Seite, auch wenn die ja, wie ich ja jetzt gelernt habe, auch nicht so lange in Betrieb waren, da die negativen Nägel eingeschlagen werden sollten. Und ich muss irgendwie an Star Wars denken, weil du hattest irgendwie die helle Seite und die dunkle Seite der Macht. Sozusagen.
Komm auf die dunkle Seite der Nägeltafel.
Genau, ja.
Obwohl, und das muss man natürlich sagen, das eine ist natürlich eine Note, aber es hat ja schon eine Art Inszenierung und Wirkung, wenn ein Nagel eingeschlagen wird.
Ja,
fürs,
und dann,
sag ich mal, Positive und dann quasi, das ist der Moment. Oder fürs Negative und sagen, hier.
Und dann vor allem eben
so, ne, das hinterlässt ja einen Eindruck. Genau, das ist ja quasi eine Veranstaltung. Also das ist ja wirklich eine Performance.
Was? Ja, ist eben nicht nur eine 5.
Ja, also ich glaube dann, nee, so einen schlechten Nagel, oh, das wäre vielleicht
vor allem
ein bisschen zu viel Druck gewesen. Ja.
Deswegen gibt's ja nachher, wie gesagt, gibt ja dann bloß.
Und da stehen ja auch noch die Namen, oder? Könnte man jetzt quasi noch gucken und dann der Urgroßvater hat da noch seine guten Nägel zu hängen. Ja, interessant. Wahnsinn. Ja, aber und dafür für all diese großen Ansätze oder auch das ganze Konzept, das, was da wirklich entstanden ist, ist wirklich was ganz Besonderes. Und dann hat es doch nicht so lange gehalten, wie sich... Jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, sich das wahrscheinlich der Fürst erhofft hätte und vielleicht auch Basedow, oder?
Ja, auf jeden Fall ist ja Anfang der 90er Jahre Schluss und dann weiß man, dass das Ideal, was man da angestrebt hat, so dann doch nicht funktioniert hat. Ich finde das schon schräg, so, wenn Leute also antreten und tolle Menschen heranbilden sollen, verantwortungsbewusst an die Gemeinschaft denkend und dann selber sich
große Ansprüche
kriegen, ja, das ist dann irgendwie schon ein bisschen, hat was Groteskes. Aber es ist ja nicht immer so, dass Leute, die ein Ideal verfolgen, selber auch ideal sind. Darf man ja nicht vergessen.
Genau, und ich meine, eine große Wirkung hat er ja trotzdem mit all dem, was er in Gang gesetzt hat. Und das muss man auch nochmal dazu sagen. Und das ist schon ein großer Verdienst. Und ich meine, was man ja auch wirklich mitnehmen kann und auch heute, damit kommen wir quasi wieder zurück zum Anfang, aber es ist ja wirklich diese Idee der Menschenfreundschaft, diese Idee der Menschlichkeit, auch, sag ich mal, dass alles Fremde, aber auch was Menschliches hat. Das ist ja das, was er auch in seinem Elementarwerk wirklich als Grundbotschaft mitgibt in so einer Zeit und auch heute noch so wichtig ist. Also ich finde, das können wir jetzt auch mitnehmen.
Können wir.
Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und wenn Sie selbst Ideen haben für uns, worüber man mal eine Weltgeschichte machen könnte oder vielleicht Anregung oder Kritik, dann können Sie uns auch eine E-Mail schicken. Tom, du weißt immer die E-Mail-Adresse.
Weltgeschichte@mdr.de.
Wunderbar. Dann danke dafür und in 2 Wochen gibt es die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Machen Sie es gut.
In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.